Bist du eher Team Hoffnung oder Team Verzweiflung? Lieben, vor ziemlich genau einem Jahr wurden in der Augsburger Innenstadt Passanten genau so gefragt. Auf YouTube könnt ihr euch diese Umfrage mal anschauen. Wenn man allerdings so fragt, bist du eher Team Hoffnung oder Team Verzweiflung, dann ist die Antwort relativ klar. Genau dann. Wer ist schon freiwillig Team Verzweiflung, auch wenn er sich so fühlt? Nee, nee. Also sind dort auch die Antworten der Passanten total einheitlich gewesen. Alle waren natürlich Team Hoffnung. Mit den Antworten natürlich, definitiv, auf jeden Fall. Einer war ein bisschen defensiv positiv. Der sagte, ja, ein bisschen Hoffnung hat man ja immer. Auch wenn zurzeit gerade nicht sehr viel, weil so viel falsch läuft. Dann wurden die Leute gefragt, warum sie sich denn auf die Seite der Hoffnung stellten. Gute Frage. Und jetzt waren die Antworten nicht mehr homogen. Die reichten von einem sehr vielsagenden Schweigen bis hin zu solchen Aussagen wie, eine Hoffnung ist schon besser als Verzweiflung. Irgendetwas muss man ja glauben. Bis hin zu so einer Art Bekenntnis, ich bin halt ein Optimist. Und schließlich sollten die Passanten noch einen Satz vollenden, der beginnt mit hoffentlich Punkt, Punkt, Punkt. Ein Jahr zurück und alle sagten, hoffentlich endet der Krieg in der Ukraine bald. Also einer fand auch noch Gesundheit wichtig. Soweit diese Umfrage. Was ist eigentlich Hoffnung? Habt ihr schon mal eine Definition versucht? Das ist gar nicht so trivial. Hoffnung hat irgendwas mit Zukunft zu tun. Man könnte sagen, Hoffnung ist so etwas wie mein Bild von der Zukunft. Das, was ich erwarte oder ich wünsche. Für mich, für meine Familie, für die Welt. Mein Bild von der Zukunft. Und das kann manchmal ganz unterschiedlich motiviert sein oder aussehen. Vielleicht dergestalt, dass man sagt, oh, ich wünsche mir, dass es endlich mal wieder besser wird oder endlich überhaupt mal gut. Andere sagen sich vielleicht, meine Hoffnung ist, dass am Ende irgendwie, ich weiß nicht wie, aber vielleicht doch alles irgendwie einen Sinn macht und gut ausgeht. Und wieder andere mögen sagen, für mich wäre Hoffnung dieser sprichwörtliche große Knall, der mich aus diesem bösen Traum aufwachen lässt, in dem ich mich gerade befinde. Hoffnung. Wenn wir ehrlich sind, ist unsere Hoffnung oft begleitet von Ängsten und Sorgen. Hoffnung ist für uns eher so eine Art Prinzip, dass ich versuche aufrecht zu halten und ich investiere meine letzte Kraft da rein, die Hoffnung hochzuhalten, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wenn ich die Kraft nicht mehr habe, dann schlägt mich die Hoffnung. Aber ihr Lieben, im Bild gesprochen, wenn ich in der Gefahr stehe zu ertrinken, dann hilft mir keine Aufmunterung. Halt noch ein bisschen durch, du schaffst das schon. Dann brauche ich einen Rettungsring, der mir zugeworfen wird. Vor 2000 Jahren hat der Apostel Petrus an die Christen in Kleinasien, heutige Türkei, einen Brief geschrieben, aus dem uns Thomas was vorgelesen hat. Und er beginnt, wie ihr gemerkt habt, diesen Brief mit einem Lobpreis Gottes. Und was ihn besonders bewegt, den Petrus, ist, dass Gott derjenige ist, der uns diesen Rettungsring zugeworfen hat. Und er spricht von einer unzerstörbaren Hoffnung. Ich möchte euch nochmal drei Verse aus diesem Text vorlesen, jetzt in einer anderen Übersetzung. Ich liebe die Schlachter-Übersetzung. Also die Verse 3 bis 5 aus dem ersten Kapitel des Petrusbriefes. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu der Rettung, die bereit liegt, geoffenbart zu werden in den letzten Zeiten. Ihr Lieben, die Christen, die das zum ersten Mal gelesen haben, die haben in einer Situation gelebt, in der sie merkten, es wird alles anders. Die Atmosphäre kippt in der Gesellschaft. Da waren schon so dunkle Gewitterwolken am Horizont erkennbar und sie spürten, das wird nicht gut ausgehen für uns. Wir werden unter Druck kommen, weil wir zu Jesus Christus gehören und uns zu ihm bekennen. Und sie lebten in einer Situation, in der sie plötzlich das Gefühl hatten, unser Leben wird ganz anders werden. Aber wir wissen noch nicht, wie es wird. Wir wissen nur, es wird kräftig durchgeschüttelt werden. Und der Petrus ermutigt diese Geschwister, diese Christen damals und stellt neben diese ganzen Unsicherheiten, neben die Sorgen und Ängste, die das natürlich mit sich bringt, eine so ganz wichtige zentrale Wahrheit. Erinnert euch an das, was Gott euch schon gegeben hat und was euch niemand mehr nehmen kann. Eine lebendige Hoffnung. Es ist ja ein bisschen merkwürdig, diese Formulierung, lebendige Hoffnung. Also, wir kennen Hoffnung, aber was ist eine lebendige Hoffnung? Menschen leben, Geschöpfe leben, Hoffnung. Ja, es wäre gut, wenn nachher können wir alle Amen sagen. Jetzt ist eher die Zeit, dass ich rede. Eine lebendige Hoffnung. Mehr als so ein prinzipieller Optimismus. Man muss ja noch Hoffnung haben. Mehr als so eine Aufmunterung, die doch flüchtig ist. Oder als diese sprichwörtliche Hoffnung, die zuletzt eben doch auch stirbt. Es ist bemerkenswert. Petrus hat den Tod vor Augen und spricht von einer lebendigen Hoffnung. Weil sich diese Hoffnung an den Lebendigen hält. An Jesus Christus, der den Tod überwunden hat, diese letzte Grenze und damit diese letzte Angstmauer, die uns eingrenzen will. Über Ostern habe ich gepredigt über diesen wunderschönen Satz von Jesus: Ich war tot und nun sehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Weil er lebt, ist Hoffnung lebendig. Ich möchte heute, obwohl es mich in den Fingern und im Herzen juckt, nicht über diesen Gedanken predigen, Jesus ist auferstanden und lebt. Da kann man viel drüber nachdenken. In Bezug auf die Hoffnung geht aber Petrus hier noch einen Schritt weiter. Er appelliert nicht nur an die Christen und sagt, erinnert euch dran, Jesus ist auferstanden, so schöpft nun wieder neue Hoffnung. Kein Appell. Er fordert sie auch nicht auf, gegen alle Ungewissheit und Unsicherheit anzuglauben und möglichst bitteschön standzuhalten darin, weil wir auf Jesus schauen. Er sagt etwas ganz anderes. Er sagt, uns hat Gott in seiner großen Barmherzigkeit zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu aus den Toten. Das möchte ich mit euch so ein bisschen mal aufdröseln. Zunächst geht es darum, dass Gott etwas tut. Also bei der Hoffnung ist ja immer so das Gefühl, ich halte die Hoffnung hoch. Und Petrus sagt, Gott tut etwas aus seiner großen Barmherzigkeit. Und da geht mir das Herz auf, wenn ich das lese. Aus Gottes großer Barmherzigkeit. Er kann nicht anders als barmherzig zu sein. Wenn er mich sieht und mein Leben sieht und alles durchleuchtet und alles vor ihm offenbar ist, ich würde sagen, nee, ich renne lieber weg vor mir. Gott sagt, ich bin barmherzig mit dir. Aus diesem Mitgefühl und diesem Mitleiden Gottes hat er uns in Jesus ein neues Leben geschenkt. Er. Und dieses neue Leben ist ein Leben voller ungeahnter Perspektiven. Vor allem, es wird niemals enden. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Denkt mal über Ewigkeit nach. Ich komme da regelmäßig an meine Grenzen, weil ich es mir nicht mehr vorstellen kann. Aber genau das ist es, was Gott uns gibt. Er sagt, dein Leben wird nie aufhören. Es wird immer und ewig verbunden sein mit Jesus Christus, dem Herrn und Erlöser. Aus seiner Hand kann dich niemand reißen. Gott tut es. Und Gott hat uns zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren. Er hat uns nicht nur Hoffnung gegeben, Hoffnung gemacht, die Hoffnung etwas unterfüttert. Er hat uns zur Hoffnung wiedergeboren. Ihr Lieben, das heißt doch eigentlich, dass Hoffnung nicht so eine Art Zugabe Gottes ist. das Sahnehäubchen auf meinem Leben. Ich darf jetzt auch ein bisschen mehr hoffen als vorher. Ich könnte Hoffnung haben. Hoffnung ist vielmehr unsere Bestimmung. Dein und mein Leben, wir sind dazu wiedergeboren worden, geboren von Gott, Hoffnung zu haben. Weil niemand uns aus der Hand Jesu reißen kann. Niemand und nichts und niemals. Wenn ich es anders formulieren würde, schreibt Petrus hier nichts anderes als: Gott hat uns berufen, Hoffnungsmenschen zu sein. In und trotz einer Welt, die so dunkel und grausam ist, wie sie ist. Diese Hoffnung, die er in dein und mein Herz gelegt hat, zu der er mich berufen hat und euch auch, die ist nicht abhängig davon, dass um uns herum alles besser wird, dass für uns alles besser wird, sondern ist abhängig davon, dass er da ist. Bleibt noch die Frage, worauf wir denn hoffen? Nicht nur darauf, dass wir unversehrt durchkommen oder ein gutes Leben haben. Auch hier hat Petrus einen viel weiteren Blick. Er sagt, Gott hat uns ein Erbe im Himmel gegeben. Im Himmel, nicht auf Erden. Weil die Erde vergeht. Was himmlisch ist, göttlich ist, bleibt. Dieses Erbe, was Gott uns gegeben hat, ist am sichersten im Himmel aufbewahrt. Ich weiß nicht, ob ihr geerbt habt schon, also ich noch nicht, aber ich weiß, das Erbe, das ist so, es hat so eine Ambivalenz gefühlt manchmal. Man ist vielleicht schon Erbe, man ist per Gesetz erbberechtigt, aber man hat das Erbe noch nicht. Im menschlichen Kontext, weil die Person noch lebt. Schon Erbe zu sein, aber noch nicht das Erbteil besitzen. Das ist eine Spannung. Und die durchzieht unser ganzes Leben, die durchzieht diese Welt. Das Reich Gottes, die Hoffnung für die Welt, ist schon da, aber noch nicht vollendet. Schon in unseren Herzen, aber noch nicht sichtbar für alle. Wir sind jetzt schon Erbe, aber wir können noch nicht ermessen, wie es ist, dieses Erbe in Empfang zu nehmen. Deshalb schreibt Petrus hier auch sehr merkwürdig von diesem Erbe. Man könnte ja das auch beschreiben. Wenn wir Menschen etwas vererben, dann ist das relativ genau umrissen, wie viel Geld, wie viel Aktien, wie groß das Haus, wie schön das Auto, keine Ahnung. Petrus schreibt nur Negationen auf. Nur das, was es nicht ist, weil das, was es ist, wir eigentlich gar nicht denken und sagen können, aussagen können. Er schreibt, es ist unvergänglich, also nicht zerstörbar, unbefleckt, nämlich von allem Streit und Missgunst. Und wie oft ist ein Erbstreit an der Tagesordnung, wenn es darum geht zu erben? Gott gibt ein Erbe, das niemanden in Konkurrenz zu einem anderen stellt. Und es ist unverwelkt. Was für ein schönes Bild. Im Frühling, wenn die Blumen aufblühen, wir genießen das alle, irgendwann verwelken die aber wieder. Alles Schöne in diesem Leben wird verwelken, aber nicht das, was Gott uns gibt. Ihr Lieben, diese Wahrnehmung und diese Vorstellung, die wir haben, die Farben, die wir kennen, die reichen nicht aus, diese Welt Gottes zu beschreiben. Darum kann Petrus es nur mit solchen Negationen sagen. Aber er sagt, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, weil das Beste noch kommt. Jetzt die Frage, erfüllt dich diese Hoffnung? Und geht diese Hoffnung von dir aus? Hoffnung, weil das Beste noch kommt. Das könnt ihr wahrscheinlich jetzt alle schon kräftig auswendig mitsingen, diesen Vers. Das ist ja die Überschrift über dem Bibelprojekt, das wir heute miteinander beginnen. Und wir lesen ein paar Bibelbücher, die jetzt nicht zu den hauptsächlichen gehören. Also wer Altes Testament sagt, denkt an 1. Mose und Jesaja und die Psalmen. Wir lesen aus der Spätzeit des Alten Testaments. Geschichtsbücher Esra, Nehemia, Esther, geht noch. Aber dann die Propheten Haggai, Sacharja, Maleachi. Vielleicht kennen die Eingesegneten noch, dass Maleachi ganz hinten steht im Alten Testament. Es ist eine Welt, die uns vermutlich fremd sein wird. auf die wir uns einlassen müssen. Aber es ist eine Welt, in der Hoffnung das große Thema ist. Und zwar in den ganzen Bandbreiten, in den ganzen Facetten. Davon, dass eine Hoffnung aufkeimt. Davon, dass man erste Anzeichen sieht. Davon, dass Hoffnung das Herz erfüllt. Eine Hoffnung auf Erneuerung. Eine Hoffnung bis dahin, dass ein goldenes Zeitalter jetzt einbricht. Endlich das Ziel der Geschichte. Endlich Frieden für alles. Heil Gottes. Und es ist eine Geschichte von Hoffnung, die zerbricht. Und durch viele Tiefen mich wieder dahin führt, mich Gott neu hinzuwenden. Bewegte Zeiten also am Ende des Alten Testaments. Zeiten dieser Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Und vielleicht, ihr Lieben, ist unsere Zeit, dieser alten Zeit, die uns so fremd erscheint, darin zumindest nicht ganz unähnlich. Ihr Lieben, ihr werdet merken, wenn ihr das Heft aufschlagt und durchschaut, es ist anders als die anderen Jahre, wo wir Markus 1 bis 16 gelesen haben oder Apostelgeschichte 1 bis 28. Es ist herausfordernd, weil wir die Texte in chronologischer Reihenfolge lesen und nicht das jeweilige Buch vom ersten bis zum letzten Kapitel. Da muss man manchmal springen. Aber der Sinn dessen ist, dass wir in diese Welt hineintauchen und hören, spüren, aufnehmen können, was Gott sagt und wie Hoffnung Herzen verändert. Ich möchte euch in den nächsten Minuten noch mal kurz versuchen, wenigstens diese Welt hineinzunehmen, damit ihr den Hintergrund versteht, auf dem es um Hoffnung geht. Für Israel war dieses Exil in Babylon ja der tiefste Punkt seiner Geschichte, weil ihnen alles genommen worden war, was ihnen wichtig war. Der Tempel als der Ort, wo Gott wohnte und wo man ihn finden konnte. An diesem Ort wird ewig der Name Gottes sein. Das hat Gott versprochen. Es war ihnen das Königtum genommen, kein König mehr da, keine nationale Identität. Es war Jerusalem zerstört, diese geliebte Stadt, die Mitte ihrer Welt, ihres Glaubens, die Mitte der Welt überhaupt, wie man es damals sagte. Und diese große Frage war, warum hatte Gott das alles zugelassen? Warum hatte Gott diese Welle von Zerstörung zugelassen? Gott kann doch eigentlich nicht gegen das agieren, was er selbst versprochen hat. Wir haben so fest daran gehalten, dass hier nichts passieren wird. Wir waren so sicher, Gott würde niemals seine Hand erheben gegen den Tempel, gegen Israel, gegen den König. Wir waren uns so sicher. Und dann auch noch diese bohrende Frage, wo ist Gott eigentlich jetzt? Während wir hier in der Fremde sitzen, unsere Vergangenheit betrauern und umgeben sind von fremden, stummen Göttern. Wo ist er? Alles in allem war so ein Mini-Pflänzchen Hoffnung da, dieses Hoffnung, bald mögen wir wieder aus unserem Traum aufwachen, in Klammern, Gott hat sich bestimmt geirrt und das merkt er bald. War aber nicht so. Durch Jeremia hat er seinem Volk sagen lassen, ihr Lieben, packt doch eure Koffer endlich aus. Baut mal Häuser. Ihr bleibt da noch eine Zeit. Es werden 70 Jahre vergehen, bis mein Gericht vollendet ist. Und solange sucht doch bitte das Beste für diese Stadt Babylon. Übrigens, ich habe euch dahin wegführen lassen. Es ist kein böser Traum. Ich habe es getan. Könnt ihr euch vorstellen, wie schwer das war für die Israeliten, das anzunehmen? Weil es alles in Frage stellte, weil alles zerbrochen war, weil sie nun nichts mehr hatten als dieses Reden Gottes, was in keinen Kontext ihres Lebens passte. Es dauerte Jahre, Jahrzehnte. Jahrzehnte später änderte sich die politische Situation. Ein Perser namens Kyros besiegt die Babylonier und die Stunde für Israel schlug. Sie merkten, jetzt ist irgendwas am Gange. Und sie fingen plötzlich wieder an, die Prophetenbücher zu lesen und sie lasen diesen Brief von Jeremia. 70 Jahre, das müsste doch jetzt bald sein. Ist das jetzt die Stunde? So dachten die Alten. Die Jungen waren davon nicht so überzeugt, denn die kannten nur Babylon. Und die hatten Häuser, die hatten Jobs, deren Leben lief. Aber bei den Alten Und bei denen, wo Gott das Herz erwecken konnte, da blühte plötzlich wieder auf diese Hoffnung auf den Glanz der alten Zeit. Endlich wieder im Land der Verheißung. Endlich wieder diese Gottesdienste, wenn ihr die Psalmen lest, wie die Gottesdienste am Tempel beschrieben werden, als das, was das Herz der Menschen, die dorthin gehen, total erfüllt. Diese Sehnsucht, Herr, wieder dort, wo du bist. Und ein Teil der Juden machte sich mit dieser Hoffnung auf den Weg. Langer Weg. Und sie kamen in das verheißene Land und es war alles zerstört. Und das, was nicht zerstört war, war durch Fremde bewohnt. Wie kalt abgelöscht die Hoffnung plötzlich war. Wie tief die Enttäuschung und diese Ernüchterung. Gott, warum mutest du uns das jetzt wieder zu? Was soll das denn? Du hast gesagt, wir sollen aufbrechen. Dein Prophet hat gesagt, jetzt geht's zurück. Und wir kommen hierher und wir sind in eine Ruinenlandschaft gestellt. Wo ist der Glanz der alten Zeit? Warum sind wir nur nicht in Babylon geblieben? Die Fleischtöpfe Ägyptens, die Schönhäuser Babylons. Es ist immer besser, was in der Vergangenheit war. Und wie das so ist, wenn wir Druck erleben, dann wird unser Horizont kleiner. Wenn alles schwierig ist, instinktiv versucht man, das eigene kleine Leben zu retten. Und das hieß damals, okay, wir müssen sehen, wo wir jetzt hier bleiben, zurück, das gehen wir nicht mehr, aber wir bauen uns unsere Häuschen hier. Und dann kommt die Zeit, wo Haggai und Sacharja, diese beiden Propheten, auftreten. Und durch sie ermahnt Gott die Israeliten, die jetzt zurückgekehrt sind. Und Gott fragt sie, warum übrigens baut ihr so euer Häuschen und ihr macht noch hier ein Fenster ran und ihr macht Dornenholztäfelung an? Warum ist das so, während mein Haus da liegt wie ein Ruinenfeld? Und das, was erstaunlich ist, diese Frage Gottes, dieses Klagen Gottes erreicht das Herz der Israeliten. Das geht hinein bei ihnen. Sie lassen sich von dem Reden Gottes berühren. Und dann fangen sie an, den Tempel aufzubauen. Und das ist auch nicht gerade so eine Sache von 3 Tagen, sondern das dauert und dauert und dauert hin und her. Rückschläge, dann wird dagegen angefeindet, dann fehlt das Material, das dauert Jahre. Aber dann am 70. Jahrestag der Zerstörung wird der Tempel eingeweiht. Jetzt war der Tempel da. Aber es war noch keine Priesterschaft da. Es war kein geistliches Leben in diesen Rückgekehrten da. Das war alles ungeordnet. Und jetzt passiert zum zweiten Mal etwas, was so bewundernswert ist, wie Gott Situationen und Menschen gebraucht. Wieder ist es ein persischer König, kein Israelit. Ein persischer König, der sagt, da müssen wir helfen. Und dieser persische König schickt Esra, einen seiner Beamten, einen jüdischen Beamten, den er hatte, als Minister für jüdische Angelegenheiten nach Israel und sagt, bau das geistliche Leben deines Volkes auf. Und Esra geht nach Jerusalem, lehrt die Juden die Tora, die Gebote Gottes, und es wird eine Erweckung ausgelöst. Und wieder die Hoffnung, wow, was ist jetzt alles möglich? Wenn Gott kommt und nach dieser Misere, wir reisen zurück und alles ist zerstört, wenn wir dann wieder Hoffnung sehen, was ist alles möglich, wenn Gott so da ist? Und es dauerte noch weitere 15 Jahre, bis die Stadtmauer gebaut werden konnte unter Nehemia. Und auch das ist so eine Geschichte, viel Sabotage, viel Gegenwind, aber 52 Tage hat es gedauert und dann war Jerusalem von der Mauer umgeben. Und die Stadt, die Mitte der Welt, die Mitte Israels, war innerlich und äußerlich wieder aufgebaut. Und wieder schwappte so eine Welle der Hoffnung durch das Volk. Bricht jetzt endlich die messianische Zeit an? Bricht jetzt die Zeit an, in der Gott sich herrlich vor aller Welt erweisen wird? Denn das hat er doch versprochen. Jetzt kommt das Ende mit dem Sieg unseres Gottes. Und was passierte? Die Jahre vergingen, die überwundenen und alten Missstände wurden wieder normal. Man lebte wieder so dahin, Man ging in die Tempelgottesdienste, lebte aber seinen Alltag. Die Routine machte dem Feuer Platz. Und die Distanz zu Gott wuchs. Deshalb kam nun Maleachi auf den Plan, der letzte Prophet in Israel, der letzte Prophet im Alten Testament. Lieben, wenn wir diese ganze Geschichte mal so im Hintergrund haben. Ich denke, ihr habt das gemerkt, dieses Pendeln zwischen Hoffnung und Ernüchterung. Dieses immer wieder auf und ab. Und dazwischen diese Frage, was gibt uns einen Anlass zu einer Hoffnung, die mehr und größer ist, als nur, dass es doch besser werden möge? Was gibt uns Anlass zu einer Hoffnung, dass Dinge bleibend erneuert werden, dass nicht wir wieder das Land verlieren, was wir gewinnen, dass es nicht so weiter pendelt hin und her? Was gibt uns Anlass zu einer Hoffnung auf Gegenwart Gottes in seinem Volk? Mit dieser Frage endet das Alte Testament und gibt noch einen kleinen Ausblick. Elia wird wiederkommen, sagt Maleachi. Elia, dieser Prophet der alten Zeit, der Prophet in Israel, der alles wiederhergestellt hatte in der Vergangenheit. Elia wird wiederkommen. Jesus wird dieser Elia sein, der alles neu machen wird. Und genau darin, in dieser Spannung, sind auch wir heute. Wenn es also heißt Hoffnung, weil das Beste noch kommt, dann müssen wir uns gegenwärtig machen, wir leben von der Offenbarung Jesu, wir leben in diesem Neuen Testament. Aber auch wir sind Menschen, die noch auf das Beste zulaufen. Wir schauen nicht nach hinten und sagen, oh, wir haben es besser. Wir sollten nach vorne schauen und sagen, Herr, das Beste kommt noch, das Erbe, was du für uns bereit hast, weil Jesus für uns ist und mit uns lebt. Ihr Lieben, zum Schluss möchte ich noch vier ganz kleine Hilfen euch mitgeben für das Lesen von Texten des Alten Testaments. Das ist ja herausfordernd. Der Abstand zu uns ist noch mal größer. Darum vier kleine stichwortartige gedankliche Hilfen. Ich hoffe, ihr könnt damit dann was anfangen, wenn wir in den nächsten Wochen uns mit diesen Texten auseinandersetzen. Die erste Hilfe: Beachtet Gottes Offenbarung, schreitet durch die Zeiten fort. Ist nicht alles von Anfang an schon da. Gott offenbart nicht alles am Tag X und dann geht es dann weiter, sondern Gott geht mit uns. Gott ist immer derselbe, ja. Und er begegnet durch die Zeiten hindurch Menschen, ja. Und er begegnet ihnen in ihrem konkreten Kontext, ja. Gott begegnet uns sogar auf der Ebene, wie wir es erfassen und verstehen können. Darum hat er über manche Dinge erst später gesprochen und nicht gleich am Anfang. Es gibt einen heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Das sage ich deshalb, weil nicht alles, was wir im Alten Testament lesen, sofort auch eine Aussage für uns ist, die wir Gemeinde Jesu Christi sind. Dass wir einfach wach sind. Gott redet und offenbart durch die Geschichte sich fortschreiten. Beispiel Auferstehung. Wir sind ganz gewohnt, unser Bekenntnis ist klar, Jesus auferstanden, wir werden auferstehen. Aber wenn ihr das Alte Testament lest, dann werden ganz andere Töne darin vorkommen. Nicht, weil es keine Auferstehung gäbe, sondern weil Gott es noch nicht so offenbart hatte. Ein David kann im Psalm sagen, Herr, bitte verhindere, dass ich in die Grube komme, also dass ich sterbe, weil wenn ich tot bin, kann ich dich nicht mehr preisen. Erst bei Jesaja kommt es, sagt, deine Toten sind tot. Nein, deine Toten werden leben, sagt Gott. Und Daniel hat nochmal einen Blick darauf und sagt, es wird eine Auferstehung geben. Und dann geht es ins Neue Testament. Gott hat es erst dann offenbart, weil es erst dann zu fassen war. Offenbarung schreitet durch die Zeit fort. Nur im Hinterkopf behalten diesen Gedanken. Zweite Hilfe, prophetische Texte haben meistens mehr als nur eine Erfüllung. Ist nicht clever zu sagen, hier steht's, das hat sich hier erfüllt, Ende. Gottes Wort ist viel zu vielschichtig. Klar, er redet immer in eine konkrete Situation hinein. Und manches von dem, was wir erleben, hat sich innerhalb kürzester Zeit auch erfüllt. Das können wir auch lesen. Und trotzdem gibt es diese andere Dimension, diese andere Schicht, die weiterblickt auf das, was später kommt, wenn Gott sein Reich herrlich werden lässt. Diese Dimension, die weiterblickt auf den Messias, den Gott senden wird. Was so ein bisschen anstrengend wirkt, macht es aber interessant, weil Gott Raum hat zu reden. Und er tut es. Dritter Punkt. Wir lesen und verstehen das Alte Testament von Jesus her. Wir als Christen dürfen und wir sollen es so verstehen. Ein Jude wird es nicht so lesen und verstehen. Aber wir dürfen und sollen es von Jesus her verstehen. Denn er ist das fleischgewordene Wort. Jesus sagt einmal den Pharisäern, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das Leben zu finden. Und doch sind sie es, die von mir Zeugnis abgeben. Jesus sagt ihnen damit nichts anderes, wenn ihr lest, dann würdet ihr mich darin schon entdecken. Aber weil ihr mich gar nicht sucht, geht ihr an mir vorbei. Von Jesus her lesen. Vermutlich kennen viele von euch diese Gottesknechtslieder aus dem Jesaja. Ein Israelit, ein Jude, liest diese Texte so, dass er sagt, oh ja, hier spricht Jesaja von einem großen Prophet, der kommen wird. Hier spricht Jesaja auch von unserem Volk, dass der Gottesknecht in dieser Welt ist. Und wir erkennen vor allem Jesus im Gottesknecht. Ich möchte euch also ermutigen, auch wenn diese Texte alt und fremd und ungewohnt sind, diese Frage immer mitlaufen zu lassen. Sagen sie vielleicht etwas über Jesus? Kann ich darin Jesus entdecken? Und wenn ja, was sagt mir hier die Schrift über meinen Herrn? Wir werden dem Propheten, dem Hohepriester Jeschua begegnen. Interessante Persönlichkeit, die baut den Tempel wieder auf. Jeschua ist der gleiche Name wie Jesus. Und noch etwas, die Gemeinsamkeit. Dieser erste Jeschua, von dem wir lesen, der hat den Tempel in Jerusalem aufgebaut. Jesus hat angesichts dieses prachtvollen Tempels gesagt, hier bleibt kein Stein auf dem anderen, aber ich werde den Tempel aufbauen in 3 Tagen. Jesus sprach von einem anderen Tempel, dem neuen Tempel, der Gemeinde Gottes aus Juden und Heiden. Solche Parallelen zu entdecken und zu merken, was die Schrift schon im Voraus sagt, um auf Jesus hinzuweisen, das kann sehr gewinnbringend sein und den Glauben stärken. Und das Letzte, das gilt aber immer, wenn ihr die Bibel aufschlagt, bitte doch den Heiligen Geist um ein offenes Herz und um offene Augen. Es wird vieles im Alten Testament unverständlich bleiben und mühsam. Es wird so sein. Es ist eine andere Welt. Aber der Heilige Geist ist der Autor dieser Schrift. Und er versteht es, dir genau das zu sagen, was du daraus ziehen musst. Er liebt es, aus diesem Wort für alle, aus dem Wort vor alter Zeit, ein Wort für dich, ein Wort für heute zu machen. Das nur als Ermutigung, erwarte das. Hoffnung, weil das Beste noch kommt. Ich wünsche euch, dass ihr in diesen kommenden Wochen neu angesteckt werdet von dieser lebendigen Hoffnung. Dass es nicht beim Lesen alter Texte bleibt, sondern bei einer Begegnung mit Gott und einem neuen Begeistertsein von Jesus, der unsere lebendige Hoffnung ist. Amen.